Das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Das ist die größte Zäsur, die jemals den Menschen zugemutet und zugetraut wurde. Die Geschichte, die gerade verlesen wurde, und sie wird in allen vier Evangelien, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichtet. Es ist unfassbar, es mit dem normalen Verstand oder alleine mit dem Verstand zu fassen. Das möchte ich vorausschicken. Denn jeder, der bezeugt, so wie wir es im Lied gesungen haben, er ist Herr Christus Jesus auferstanden aus dem Tode, der hat davor etwas erlebt, was oft im Verborgenen, im tiefsten Verborgenen geschieht und da nur geschehen kann. Das Geschenk des Glaubens ist einem widerfahren, wenn man das so singen kann. Das Geschenk des Glaubens ist Voraussetzung, dass das überhaupt in den Blick für mich kommt, dass es wahr ist. Der Herr ist auferstanden. Oh, das müssen wir nochmal. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Das ist genau das, was ich aber, wie ich es gerade sagte, nur im Glauben fassen kann. Sonst höre ich es. Ich höre die Worte. Ich habe vielleicht auch der Geschichte gelauscht, so hoffe ich zumindest, dass wir zugehört haben. Und wir merken, wie auch selbst in dieser Geschichte, in dem Bericht im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel, dass es da viel Menschliches gibt. Aber bevor wir das so ein bisschen betrachten wollen, wollen wir das im Verborgenen Geschehene vornehmen. Denn das, was zwischen Kreuzigung, dem wirklichen Tod, dem festgestellten Tod durch Soldaten, dem historischen belegten Beweis dafür, der ist da, dass es Jesus gab und dass er wohl ein sehr guter Mensch gewesen sei. Von Philosophen festgehalten, die keinen Glaubensbezug hatten, trotzdem davon Kenntnis nahmen. Dieser Kreuzestod ist ja etwas, was in der Geschichte dieser Menschheit von den Römern unter anderem benutzt wurde, nicht nur für eine Person, die Jesus hieß, sondern sie wurde angewandt für viele Tausende. Und wer das weiß, wie sich das verhält, dass der Körper absackt, dass die Lunge zusammenfällt, dass man keine Luft mehr bekommt und manche Tage dort hängen, bis sie endlich befreit werden und sterben dürfen. Das ist grausam und da sind wir bei uns Menschen. Wir Menschen können so etwas Grausames uns ausdenken. Und nicht nur ausdenken, sondern wir können es sogar vollziehen. Und meinen, mit diesem Vollzug sogar im Recht zu sein. Alle Völker auf dieser Erde, egal was ihre innere Haltung ist zu der Welt, zur Religion, zur Frage vom Kommen und Gehen, sie haben eins gemeinsam. Wenn die Auffassung da ist, dass jemand etwas falsch gemacht hat, also schuldig geworden ist, dann ruft die ganze Welt in allen Völkern nach Strafe. Interessant. Das gibt es in jeder Kultur, anders dann dargestellt und umgesetzt, wie nicht bei den Römern, sondern ganz anders, aber es ist vorhanden. Wie kommt das? Wie kommt das, hat sich das jeder schon mal gefragt, dass das eigentlich in allen verhaftet ist, dass da, wo etwas getan wird, wo jemand wirklich Schuld auf sich geladen hat, wo es dann auch auf der Hand liegt, wo er nicht daran vorbeigehen oder darüber wischen kann, sondern wo es Fakt ist, dass die Welt dann sagt, da ist jemand schuldig und er muss bestraft werden. Ich glaube, dass das tief in uns verankert ist, dass wir wissen, dass es da einen Ort gab, dass es da etwas gab, was in der Bibel mit Paradies beschrieben wird, eine Grundordnung, eine Urordnung, die Gott geschenkt hat, wo nämlich diese Frage der Schuld nicht Thema war, sondern des Miteinanders, der Gemeinschaft. sich zu stärken, sich zu freuen, den anderen zu sehen, schon zu erwarten. Höre ich seine Stimme, merke ich seine Schritte. Wir haben einen Hund, der merkt, wenn ich aus dem Auto aussteige an der Garage und es ist ein Weg bis nach Hause, dann ins Haus hinein. Der fängt schon an, sich zu melden und sagt, er kommt. Der mir vielleicht was zu fressen gibt. Dort war es so wunderbar, man war versorgt, die Früchte waren da und man war voller Gemeinschaft und ein Ja zur Gemeinschaft unterwegs. Und dann ist die Freiheit, die jeder von uns kennt, die jeder in seinem Leben kennt, die bis heute von Gott gegeben ist, dann ist es dazu gekommen, dass der uns in Frage stellen will, der Gott in Frage stellen will, der unser Leben in Frage stellen will, der uns verwirren will, der uns von Gott wegbringen will, der uns in Schuld führen will, der sich freut, wenn wir schuldig werden, der das feiert, wenn wir schuldig werden, der hat sich in ganz sivisanten Fragen uns genähert. Und vielleicht kennst du das bis heute. Ein sivisantes Fragen: Sollte Gott es wirklich gut mit dir meinen? Sollte Gott dir nicht doch etwas vorenthalten? Schau doch dein Leben an. Schau, was bisher passiert ist in deinem Leben. Und wenn das in mein Herz fällt und ich sofort Ablehnung bekomme und an den Ort geführt wird, wo es hingehört, nämlich hau ab, Satan, ihr Gedanken der Finsternis, die mich verführen wollen, die mich kaputt machen wollen, die mich in Abhängigkeiten führen wollen, hau ab. Du hast in meinem Leben nichts zu suchen. Wenn das nicht passiert, dann fällt man. Und die Konsequenz ist tatsächlich der Bruch in der Gemeinschaft mit Gott und auch das Erleben von Strafe damit. Denn die größte Strafe, die es jemals geben wird, ist, in Gottes Gemeinschaft nicht willkommen geheißen zu sein, zu sehen, dass es diese Gemeinschaft gibt, und es wird so sein, dass alle Völker, alle Nationen sich vor Christus Jesus, dem Sohn Gottes, beugen werden. Und die einen werden erleben, dass sie tatsächlich in die Ewigkeit der Befreiung und der Liebe und der Gemeinschaft geführt werden, ohne ein Ende. Und dass es da andere gibt, die im Angesicht dessen, dass sie es sehen, wissen, ich werde verewigt nicht dazugehören, weil ich in meinem Leben immer nur auf mich und das gesetzt habe, was nach unten zieht, was letztlich vernichten will. Krass. Krass, oder? Wer holt uns da raus? Denn jeder von uns, ich weiß darum, dass immer wieder ich auch jemand bin, der schuldig wird. Der Schuld tut. Ob im Gedanken oder im Tun. Wer holt uns raus? Gott selber. Ich lese aus 2. Korinther 5. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Unglaublich. Gott hat uns in deinem Schlamassel nicht alleine gelassen. Christus geht sogar in dein und mein Versagen, in meine Schuld mit hinein. Und er sagt zu dir und mir heute: Ich bin es, ich, Gottes Sohn, bin es, der dich mit dem Vater im Himmel wieder versöhnt, sodass die Gemeinschaft, die Gott von Anbeginn wollte, bleibend wollte, wiederhergestellt wird. Diese Versöhnungstat geschah am Kreuz. Und das geschieht in Bejahung von Gottes Seite nach dem Kreuzessieg Jesu, wo er ausgesprochen hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir wissen ganz genauso, dass er auch das vergibt, wo er weiß, dass wir es bewusst tun. Er, der Vergebende, stirbt dort, gibt seine Seele in des Vaters Hände, stirbt unter Schmerzen mit Hohn und Spott, lässt sich nicht verführen, hinunterzusteigen und zu sagen, wie ein Mönch das erzählte, der auf einem Marktplatz erzählte von Jesus, dem Sohn Gottes, Und die Leute fingen an zu lachen und ihn zu beschimpfen und zu spotten. Und an irgendeiner Stelle, als Jesus am Kreuz eigentlich da weiter aushielt, sagte er, oh ja, und Jesus schaute sich um und sah die Gesichter und die Fratzen und sah das Grölen und das Besserwissen. Und er sagte, es lohnt sich nicht. Und er rief seine Engel und verließ die Erde. Und der Tod war für immer. So sind wir nun in Christus von Gott selbst versöhnt. Jesus hielt aus und ging in den Tod. Und ihr Lieben, jeder, der daran vorbeilebt, der verliert das Größte, das Beste, was auf ihn wartet. Eine Gemeinschaft ohne Schuld, eine Gemeinschaft ohne sterben müssen, eine Gemeinschaft ohne Krankheit und Leid und ohne Tränen. Wer auf Jesus setzt, wer Jesus das glaubt, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus uns versöhnte, der versteht und anerkennt, Gott ist heilig. Und Gott ist Licht, in dem ist keine Finsternis. Er sagt für sich, ich verstehe, dass ich in Finsternis bleiben würde mit meinem Leben, aber durch die Versöhnung in Christus am Kreuz ist bei mir Licht, weil er mich ins Licht gezogen hat, weil ich mit meinem Leben so komme, wie ich bin. Es wurde am Karfreitag gesagt, auch ich gehöre zu denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Ich, Olaf. Ich gehöre auch dazu, dass er ans Kreuz gehen musste. Und dort sagt er, es ist vollbracht. Und jetzt kommen wir in die Phase, die so unbeschreiblich ist. Wir kommen in die Phase, dass er wirklich tot war und in ein Grab gelegt wird. Und in dieser Phase der Vater im Himmel am dritten Tag ihn als den Ersten, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Erste geschehen, einer aus dem Tode geholt wurde, nämlich, da kannst du dich einsetzen und ich, weil ich mit ihm durch diesen Tod gegangen bin, wenn ich das glaube. Dass ich dem Tod nicht mehr in dieser Weise begegne, wie ich es ohne Gott erleben würde. Dieser erste Tod wurde unter den ersten Christen bei der Auferstehung Jesu, als Gott ihn aus dem Tode holte, er wurde ausgelacht. Es gab ein österliches Lachen. Und vielleicht ist das etwas, was in dieser Welt jetzt gerade passiert, wo Leute an der Front sind, wo Leute in ganz schwierigen Situationen sich befinden. Und sie wissen, vielleicht ist das jetzt die letzten Momente in meinem Leben. Und ich darf lachen, weil wenn mich ein Schuss trifft, dann ist es zwar für den Moment ein runtergelegt werden ins Grab, aber ich weiß um Auferstehung. Ich weiß um Auferstehung in Jesus Christus am Tag, seinem Tag. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du diesen Auferstehungsglauben hast, dann musst du Krankheit, die zum Tode ist, nicht fürchten. Denn wenn Christus sagt, ich sehe dich wieder, auch wenn dein Leib zerfällt. Ich bin bei dir und ich gehe sogar durch das Tal des Todes. Dann darf ich wissen, er ist mein Herr und er ist es, der mir Auferstehung schenken wird. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Das hat Martha gesagt, als sie um Lazarus trauert, der gestorben war und wieder ins Leben geführt würde, der große Unterschied ist. Lazarus hatte noch ein paar Jahre zu leben. Jesus, der auferstanden ist, der lebt ewig. Und das ist das phänomenal andere. Er lebt ewig und er ist ewig an deiner und meiner Seite. Und er ist da. Und das ist ein Riesengeschenk und ein Riesenvorrecht. Aber wie umgehen damit? Wie umgehen damit? Mit diesem, vielleicht auch in dir jetzt, du hörst es und du sagst, ich kann es nicht so richtig fassen. Es fällt mir schwer. Mein Leben spricht dagegen vielleicht. Vielleicht deine Erziehung, deine Prägung, das, was du erlebt hast. Wie fassen? Jesus macht sich nach der Auferstehung weiter auf dem Weg. Wir haben es vorhin gehört, seinen Jüngern wurde gesagt, geht nach Galiläa, dort sehen wir uns. Und er macht heute auch etwas. Er ist heute hier zugegen. Er ist unsichtbar, weil er zum Vater aufgestiegen ist und wiederkommen wird. Aber er hat uns den Heiligen Geist gelassen. Den Geist, der uns führt, der uns leitet, der uns ermutigt, der uns stärkt, der uns Jesus sichtbar hält. In meinem Herzen, in meiner Ausrichtung, in meinem Weg. Er ist der, der mir entgegenkommt. In Johannes 20, ab Vers 19 steht Folgendes. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Furcht haben in dem Geschehen des Todes und der Auferstehung viele. Sie fürchten sich und doch ist bei denen, die ans Grab gegangen sind, auch eine Freude. Es ist eine ganz eigenartige Mischung. Es ist ein, ich kann es nicht fassen. Vielleicht, aber auch nur im winzigsten Ansatz, als die Mauer fiel und einige von uns das ja miterleben durften, als die Mauer fiel und alle an diesem Abend war ich in West-Berlin und es geschah, dass dann es war kein Schuss, es passierte und man dachte, das kann nicht sein, das ist nicht wahr, das ist ein Film. Und es passierte. Wie größer und viel größer muss das gewesen sein. Also es ist so, dass es auch für die mit ihm 3 Jahre unterwegs gewesen sind, seine Mutter, aber auch andere, die Jüngerinnen und Jünger, sie sind nicht sofort euphorisiert und es ist alles klar, sondern sie merken, sie spüren, da ist viel Unsicherheit und da ist Angst vor denen, die in dieser Welt bis heute immer versuchen, die Macht an sich zu ziehen und zu herrschen. Sie fürchten sich und sie sind zusammen. Es ist erstmal gut, wenn man sich fürchtet, dass man nicht alleine ist. Das ist die erste Aussage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du dich fürchtest, ob es auch schön, ich bin da ganz alleine. Also meine Furcht wird größer, wenn ich mich fürchte. Sie sind zusammen, das ist gut. Aber es ist trotzdem eine grundsätzliche Furcht da. Was wird geschehen? Wird die Tür eingetreten? Werden wir die Nächsten sein? Oh ja. Jesus wusste über die Ersten, die nachdem sie den Heiligen Geist empfingen und verkündeten, dass sie zu Christus gehören, viele von denen sind Märtyrer geworden. Viele von denen sind umgebracht worden. Viele von denen haben ihr Leben gelassen. Es hat den Grund, dass sie erstens sagten, mein Leben gehört meinem Gott. Ich vertraue auf Jesus allein. Und das Zweite ist, es ist der Grund, warum du hier sitzt. Letztlich, weil sie den Mut hatten zu bezeugen. Den Mut hatten, unter der Führung des Heiligen Geistes Dinge festzuhalten. Hier, in dieser ersten Phase, haben sie Angst. Und da kommt Jesus hinein und sagt, fürchte dich nicht. Du kannst Jesus immer erkennen. Wenn er nämlich genau so kommt, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Du musst dich nicht fürchten für das, was in der nächsten Zeit auf dich zukommt. Vielleicht weißt du es noch gar nicht. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was auf dich zukommt. Viele von uns wissen nicht, was auf sie zukommt, denn wir können für den morgigen Tag nicht sagen, das und das findet statt, auf alle Fälle. Wir planen. Aber eins darfst du wissen. Jeder Tag deines Lebens, meines Lebens, ist an der Hand des Auferstandenen der Tag, der sagt, zuallererst, in jeder Situation, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin da. Ich sehe dich. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ohne den Geist Gottes, ohne diese Leitung, die nicht blockiert ist, nie blockiert ist, ohne ihn als Person, der Heilige Geist, wirst du und werde ich nichts verstehen und in rechter Weise deuten, was im Wort Gottes steht. Ich kann mich damit beschäftigen, ich kann wissenschaftlich darüber arbeiten, ich kann mich Theologe nennen, ich kann einen Doktor darüber schreiben, ich kann in die Professur gehen. Es bleibt wissenschaftlich, natürlich, beschaubar. Aber das Geheimnis der Kraft, das Geheimnis der Tiefe, das Geheimnis der Veränderung geschieht, wenn der Heilige Geist Raum bekommt in meinem Leben. Und so wie er am Anfang der Welt Gott den Odem, den Lebensodem, den Hauch einhaucht in dein Leben, in mein Leben. So ist es hier ein Geschehen, dass er es tut als der Auferstandene. Das heißt, er, der heilig ist, er, der ohne Sünde war und ohne Sünde blieb, der, der Sohnschaft, der Regent ist, der herausgeholt wurde von Gott mit der Aussage, ja, ich nehme die Versöhnungstat, Christus, Jesus, du Sohn, ich nehme sie an für alle Menschen auf dieser Erde durch dich. Und das ist ausgesprochen über deinem Leben. Du bist versöhnt, wir sind versöhnt, ich bin versöhnt, weil er, Christus, mich versöhnt hat mit dem Vater. Und dadurch bist du der Bruder. Und dadurch bist du die Schwester. Und das ist doch was Großartiges. Das ist manchmal auch anstrengend. Aber es ist was, ein Geschenk, dass Jesus sagt, du bist mein Bruder und ich stehe ein beim Vater für dich. Du bist wert und in dir steckt noch viel mehr Potenzial, als du bisher geschöpft hast. Und ich habe was vor mit deinem Leben. Ob du alt oder jung, krank oder gesund bist. Wisst ihr, wie viele Leute in den Krankenhäusern sind und diesen Christus bezeugen können, obwohl sie selbst kraftlos sind? Und sie erleben das Geheimnis. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Sie werden von ihm, kriegen den Heiligen Geist und bekommen eine Beauftragung, gesandt zu sein. Nicht in deinem Namen zu reden, für dein Recht zu streiten, sondern für seine Befreiung unterwegs zu sein. Er befreit. Er hat den Tod besiegt. Er ist der Sieger. Er ist der König aller Könige. Und mir kann keiner was. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes. Keiner kann was, keine Kreatur, weil er der Herr ist. Und wenn er so mit dir geht, können wir alle wissen, wir müssen uns nicht fürchten. Er ist da. Und das feiern wir heute. Ostern spricht aus, was wahr ist. Er ist auferstanden vom Tode und hat uns befreit. Ich wollte noch über viel mehr predigen, aber hier mache ich einen Doppelpunkt. Amen.